ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
Wind, Sonne, Wasserkraft. Die erneuerbaren Energien sind in Deutschland klar auf dem Vormarsch. Mittlerweile nutzt sie schon jedes zweite Privatunternehmen, steht in einer Sonderauswertung des KfW-Klimabarometers. Und der Bundesverband der deutschen Energiewirtschaft und das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, die haben ausgerechnet, dass von Januar bis März dieses Jahres mehr als die Hälfte des deutschen Strombedarfs aus Erneuerbaren gedeckt wurde. Daten, die anlässlich des heutigen bundesweiten Tags der erneuerbaren Energien erhoben wurden. Wie aber geht's nun weiter? Darüber hat unsere Wissenschaftsreporterin Jan Tuczynski im BR24-Interview der Woche mit Patrick Plötz gesprochen. Er ist Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft beim Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
Herr Dr. Plötz, also der Anlass für unser Gespräch ist der bundesweite Tag der erneuerbaren Energien. Können Sie uns einen Einblick geben, wo da gerade am meisten passiert? Ist das bei der Sonnenenergie, bei der Photovoltaik etwa, bei der Windenergie?
Der Ausbau ist im Moment relativ schnell, vor allem bei der Photovoltaik. Da sind wir sogar über den Zielen. Ist doch auch schön, weil man mal Ziele übererfüllt der Energiewende. Beim Windausbau hängen wir ein bisschen hinterher. Das hat verschiedene Gründe. Photovoltaik, das sind halt viele kleine Anlagen. Da interessieren sich auch viele Gewerbetreibende dafür und viele Privatpersonen. Windkraft ist ein bisschen größer, komplizierter. Das sind halt größere Anlagen, die müssen längerfristig geplant werden. Wir brauchen langfristig beides und sind aber insgesamt auf einem guten Weg. Nur bei der PV läuft es wirklich gerade besonders gut.
Nun liegt ja auch eine gewisse Hoffnung auf dem Wasserstoff. Es gibt sogar eine nationale Wasserstoffstrategie. Im Vergleich zur direkten Stromnutzung, welche Rolle wird aus Ihrer Sicht Wasserstoff, auch grüner Wasserstoff, spielen?
Wasserstoff wird langfristig eine sehr große Rolle spielen. Wir können mit Wind, PV, Batteriespeichern hohe Stromnachfrage decken, aber es gibt immer mal wieder Tage und Stunden. Nachts haben wir eben keine Solareinspeisung und manchmal haben wir in gewissen Gebieten dann auch wenig Wind, sodass wir immer wieder flexible Kraftwerke brauchen werden. Das sind heute vor allem Gaskraftwerke und die werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sukzessiv auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Also gerade da ist der sehr wichtig und wird eine große Rolle spielen, weil wir diese Flexibilität brauchen. Allerdings eben vor allem da und in der energieintensiven Industrie, bei der Stahlherstellung beispielsweise, er wird und wurde viel im Straßenverkehr diskutiert, bei Pkw, bei Lkw. Bei Pkw sehen wir inzwischen sehr klar, wird der Wasserstoff keine nennenswerte Rolle spielen. Und bei den Lkw zeichnet sich mehr und mehr ab, dass Strom, direkte Stromnutzung, also Batterie-Lkw, dominieren werden. Und Wasserstoff kann auch beim Lkw eine Rolle spielen, aber in einer deutlich kleineren Rolle für den zukünftigen klimaneutralen Straßengüterverkehr.
Wir haben im Verkehrsbereich, im Verkehrssektor immer noch ein Problem. Das dritte Jahr in Folge sind die Ziele, die eigentlich gesetzten Ziele, CO2 zu reduzieren, im Verkehrssektor nicht erreicht worden. Also die Emissionen sind einfach immer noch zu hoch. Normalerweise müsste jetzt der Verkehrsminister einen Notfallplan dafür vorlegen. Aber dem ist jetzt ein neues Klimaschutzgesetz zuvorgekommen und darin sind diese sogenannten Sektorengrenzen aufgeweicht. Das heißt, wenn einzelne Sektoren diese Ziele nicht erreichen, kann das quasi durch andere Sektoren ausgeglichen werden. Also der Gesamtausstoß wird angeschaut. Für wie sinnvoll, Herr Plötz, halten Sie das?
Ehrlich gesagt, nicht ganz so sinnvoll. Ich verstehe den politischen Kompromiss und auch manche Argumente, dass natürlich dem Klima erstmal egal ist, wo das CO2 herkommt. Aber ganz so einfach ist es in der Praxis dann doch nicht. Zum einen, weil wir das Ziel der Klimaneutralität anstreben, müssen alle Sektoren CO2-neutral werden, auch der Verkehr. Und wenn wir da jetzt einfach warten und warten, werden später die Probleme und die Umstellung nur noch größer werden. Das heißt, das ist nur aufgeschoben. Im Klimaschutzgesetz haben wir weiterhin auch diese sektoralen Ziele. Es gibt nur in dem neuen Klimaschutzgesetz dann keinen Mechanismus mehr, wer wann wie aktiv werden muss. Und der zweite Grund, weshalb ich das für sehr schwierig halte, ist, dass wir trotzdem auf Ebene der Sektoren Ziele auf europäischer Ebene haben. Also die Bundesrepublik ist verpflichtet, bei Verkehr und Gebäude die Emissionen in den kommenden Jahren stark zu senken. Und auch wenn wir jetzt keinen Mechanismus für ein Sofortprogramm im Verkehr auf nationaler Ebene haben, müssen wir, wenn wir die Ziele im Verkehr nicht erreichen, an andere EU-Staaten Geld bezahlen, weil wir dann von denen Zertifikate kaufen müssen. Und das kann sehr schnell relativ teuer werden. Also so die Rechnungen, die es dazu gibt, zeigen, dass da in den nächsten paar Jahren sehr schnell einige Milliarden Euro pro Jahr zusammenkommen können, wenn wir Zertifikate von anderen Ländern kaufen müssen. Und das ist natürlich keine besonders schlaue Strategie. Wir könnten das Geld auch nehmen, um in Klimaschutz im eigenen Land zu investieren, statt von anderen Ländern Zertifikate zu kaufen.
Jetzt ist nun der Verkehrssektor auch der Bereich, wo die erneuerbaren Energien eher wenig vertreten sind. Also im letzten Jahr waren es, wenn ich es richtig gelesen habe, 7,3% nach Angaben des Umweltbundesamts. Sie haben schon angedeutet, Wasserstoff wird da auch nicht die große Rolle spielen. Das heißt, wenn wir auf diese 7,3% mal gucken, über welche regenerativen Energien sprechen wir da eigentlich?
Im Verkehr sind die regenerativen Energien im Moment vor allem Biokraftstoffe. Es wird ja schon in das ganz normale Benzin und Diesel in gewissem Umfang Biokraftstoff beigemischt. Und es gibt ja auch mit E10 Angebote, Kraftstoffe zu kaufen, wo noch ein etwas höherer Biokraftstoffanteil dabei ist. Also das ist sozusagen die Biomasse, ist der dominierende erneuerbare Energieträger derzeit im Verkehr. Das wird sich aber ändern perspektivisch, vor allem durch Elektrofahrzeuge und die Stromnutzung. Das heißt, wir können ein bisschen von der Straße auf die Schiene verlagern, wo wir mit Strom und damit überwiegend erneuerbarem Strom fahren. Und gleichzeitig können wir durch die stärkere Verbreitung von Elektrofahrzeugen diese hauptsächlich fossilen Flüssigkraftstoffe durch erneuerbaren Strom ersetzen.
Wenn wir nochmal auf den Verkehrsbereich gucken, da ist es ja mit den politischen Maßnahmen noch nicht ganz so weit her. Die Politik tut sich seit Jahren extrem schwer, ein Tempolimit einzuführen. Wie sehen Sie diese Maßnahme? Wie stehen Sie dazu?
Das Tempolimit ist für mich aus fachlicher Sicht ein Traum von einer Maßnahme. Also es ist eine ganz fantastische Maßnahme. Erstens, sie kostet kein Geld. Zweitens, es wirkt sofort und adressiert den gesamten Bestand, der auf den Straßen unterwegs ist. Drittens hat es unglaublich viel Zusatznutzen. Wir haben flüssigeren Verkehr, damit weniger Staus. Wir haben weniger Unfälle, weniger Verkehrstote, weniger Lärm, weniger andere Schadstoffemissionen. Also ganz viele, viele Zusatzvorteile. Und darüber hinaus ist es auch gesetzgeberisch relativ einfach. Es ist ja nicht mal ein Gesetz. Wir müssen nur die Straßenverkehrsordnung ändern. Da reicht ein Kabinettsbeschluss. Und wir haben inzwischen ja auch in vielen Umfragen gesehen, dass es dafür eine klare Mehrheit unter den Deutschen und unter den Autofahrern gibt. Es gibt eine lautstarke Minderheit, die sich stark dagegen wehrt. Aber ja, wenn wir uns einfach anschauen, wie dramatisch die Klimakrise inzwischen ist, können wir uns als einziges Land der Welt nicht mehr so einer völlig offenkundig vorteilhaften Maßnahme wie dem Tempolimit verschließen.
Sie plädieren ja auch für den Abbau oder den Umbau klimaschädlicher Subventionen. Woran denken Sie da? Was haben Sie da im Sinn?
Beispielsweise die Dienstwagensteuer, bei denen große Dienstwagen steuerlich bevorteilt werden und die Privatnutzung sehr günstig ist. Dann haben wir die Pendlerpauschale, die auch sehr stark auf das Auto ausgelegt ist und das Auto in gewisser Weise in manchen Aspekten bevorteilt. Wir haben eine Energiesteuervergünstigung für Diesel und auch eine Energiesteuerbefreiung sogar für Kerosin im inländischen Flugverkehr. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, diese alle sofort abzuschaffen. Das geht teilweise auch gar nicht. Aber wir müssen dringend damit anfangen, diese Subventionen umzubauen, indem wir sie eben sehr viel stärker auf CO2-neutrale Verkehrsmittel ausrichten. Also beispielsweise bei der Entfernungspauschale eine Obergrenze für die Pkw-Nutzung einführen und vielleicht die Obergrenze bei der Bahnnutzung wegfallen lassen oder eine höhere Steuervorteil für CO2-neutrale Verkehrsmittel lassen und analog vielleicht auch bei der Dienstwagensteuer und bei anderen Geschichten. Also da, wenn man sich das genau anschaut, sieht man, wie tief unser System von Steuern und Abgaben noch in dieser fossilen Welt lebt. Und wir müssen dringend mit diesem Umbau anfangen, weil der Weg eben doch ein weiter ist, bis wir wirklich einen klimaneutralen Verkehr in Deutschland haben.
Das sagt Patrick Plötz vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung zum Tag der erneuerbaren Energien.